Deutschlandfunk, das war der Tag.
Wieder ein Schulattentat in den USA. Wieder haben dabei Kinder ihr Leben verloren. Wieder gibt es Familien, deren Leid jetzt gerade ins Unermessliche geht. Auch sie haben jetzt mit diesem Verlust ihr eigenes Leben teilweise verloren.
The parents who will never see their child again, never have them jump in bed and cuddle with them. Parents will never be the same.
Eltern, die ihr Kind nicht mehr wiedersehen, nicht mehr mit ihm kuscheln können, die Eltern werden nicht mehr dieselben sein. US-Präsident Joe Biden heute nach dem Attentat an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas. 19 tote Kinder, 2 tote Lehrerinnen. Wir berichten gleich. Außerdem, was hat es mit der informellen NATO-Absprache auf sich, keine schweren Kampf- und Schützenpanzer in die Ukraine zu liefern? Einschätzung dazu von Christian Mölling, Sicherheits- und Verteidigungsexperte von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Jonas Rehse, herzlich willkommen zu dieser Sendung. Pro Tag kommt es in den USA zu 2 sogenannten Mass-Shootings, Schießereien mit mindestens 4 Verletzten oder Toten. Tendenz stark steigend, immer wieder auch an Schulen. Jüngster Tatort, eine Grundschule in Texas, 21 Opfer. Ein 18 Jahre alter Amokschütze tötet 19 Kinder und 2 Lehrer, alle in einem Klassenzimmer. Katrin Brandt in Washington, was ist bislang zu den Hintergründen der Tat bekannt?
Also wir wissen inzwischen, das hat jedenfalls der Gouverneur gerade in einer Pressekonferenz berichtet, dass sich der spätere Schütze auf Facebook gemeldet hat. Und zwar eine halbe Stunde vorher. Er hat erstmal angekündigt, dass er seine Großmutter erschießen wird. Dann hat er in einem zweiten Post berichtet, dass er seine Großmutter erschossen habe. Und dann hat er eine weitere Warnung losgeschickt. Er werde an einer Grundschule schießen. Wir wissen inzwischen, dass die Großmutter es noch schaffte, den Notruf zu wählen, dass sie überlebt hat, aber offenbar noch um ihr Leben kämpft. Und wir wissen, dass alles sich in einem einzigen Klassenraum abgespielt hat. Der junge Mann, der mit seinem halbautomatischen Schnellfeuergewehr in diese Schule reingegangen ist, hat sich in einem Klassenraum eingeschlossen und hat dort angefangen, auf Kinder und auf Lehrer zu schießen, bis die Polizei nach relativ langer Zeit, das hört man hier relativ oft, es geschafft hat, diese Tür irgendwie aufzubekommen und den Mann zu erschießen.
Gibt es ein Motiv?
Nein, es gibt noch kein Motiv. Die US-Medien, die jetzt schon vor Ort sind, versuchen also mit möglichst vielen Leuten zu sprechen und deuten an, dass es sich bei diesem 18-Jährigen um jemand gehandelt hat, der möglicherweise als Kind gemobbt wurde, der ein Einzelgänger war, der nicht mit vielen Menschen gesprochen hat, der keine Freunde hatte, auch keine Freundin oder keinen Freund speziell. Aber so richtig einen Grund hat bis jetzt keiner gefunden. Wir wissen, dass er seine Waffen ganz legal gekauft hat. Das geht in Texas. Und offenbar hat es Hinweise darauf gegeben, dass er radikaler oder aggressiver geworden sei. Ich sage bewusst offenbar, denn tatsächlich sind das viele einzelne Berichte, die aber noch nicht wirklich Hinweise darauf geben, warum er das denn tatsächlich gemacht hat.
Fast reflexhaft beginnt ja dann schon fast immer diese Debatte um schärfere Waffengesetze. Auch dieses Mal gibt es denn dahingehend ernstzunehmende Veränderungsmöglichkeiten?
Naja, der Präsident hat sich ja zügig gemeldet und hat ziemlich frustriert und auch emotional und hilflos drum gebeten, doch jetzt endlich was zu ändern. Der Punkt ist, es gibt keine Mehrheiten, um hier was zu verändern. Die Republikaner haben im Senat 50 Sitze, die Demokraten haben 50 Sitze. Bei den Demokraten ist längst nicht jeder bereit, bei schärferen Waffengesetzen mitzustimmen. Denn wir wissen, gerade auf dem Land mit einer älteren weißen Bevölkerung gibt es besonders viele Waffen. Und da gibt es besonders viele Menschen, die meinen, dass Waffen zu besitzen und auch bei sich zu führen ein amerikanisches Grundrecht ist. Und daran gibt es nichts zu rütteln. Und wenn man das versucht, kann man Wahlen verlieren. So, und diese Gesellschaft, von der wir ja oft berichten, dass sie in einem Kulturkampf steckt um Abtreibung, um Umgang mit Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung als Mann und Frau haben. Dieser Kulturkampf betrifft auch den Umgang mit Waffen und wie dazwischen ein Kompromiss gefunden werden soll. Das erschließt sich mir wirklich nicht.
Also diese Positionen scheinen auch heute immer noch nicht zu bröckeln. Von hier aus sieht es ja fast so aus, als ob diese Attentate, diese Angriffe regelmäßig passieren. Wie geht denn die amerikanische Gesellschaft damit um? Wie würden Sie die Stimmung beschreiben? Wie schnell legt sich vielleicht auch wieder dieses Entsetzen?
Also was in den vergangenen Jahren tatsächlich stärker geworden ist, ist die Wut der jungen Leute. Wir erinnern uns 2018, der Mordanschlag in Parkland, Florida, wo junge Leute zornig an die Mikrofone getreten sind. Die waren auch kürzlich wieder hier in Washington und haben Leichensäcke ausgelegt vor dem Kapitol und haben mit diesen Leichensäcken die Wörter Thoughts and Prayers geschrieben, also Gedanken und Gebete. Das ist so dieses Ritual, was man so sagt, wenn sowas passiert in den USA. Wir denken an euch, wir beten für euch. Und dass das eben nicht genug sei, wollten diese jungen Leute damit klar machen. Also diese Bewegung ist stark, die schafft es auch, Finanzmittel zu mobilisieren. Aber auf der anderen Seite gibt es eben immer noch diesen fest verwurzelten Glauben, richtige Amerikaner besitzen Waffen und lassen sich auch nicht davon abbringen. Und wer das versucht, ist ein schlechter Amerikaner. Und das ist die Spaltung, die ich hier sehe und von der ich nicht sehe, wie sie überwunden werden könnte.
Katrin Brandt in Washington. Die Resignation über die seit Jahren unveränderte Situation beim Waffenbesitz hat den Senator von Connecticut, Chris Murphy, zu einer beeindruckenden Rede verleitet. Er fragte den versammelten US-Senat, was machen wir hier?
What are we doing? Why do you spend all this time running for the United States Senate? Why do you go through all the hassle of getting this job, of putting yourself in a position of authority? If your answer is that as this slaughter increases, as our kids run for their lives, we do nothing. What are we doing? Why are you here?
Der Senator von Connecticut fragt seine Kollegen, warum betreiben sie so viel Aufwand, um den Senatorposten zu erklimmen und Macht zu erlangen, wenn sie nach so einem Massaker nichts tun? Warum sind sie hier? Deutschlandfunk, 23 Uhr, gleich 17 Minuten. Das war der Tag. Zum Krieg in der Ukraine. Dort scheinen russische Truppen momentan Zugewinne zu verzeichnen. Im Interview werden wir gleich klären, dass dieses Hin und Her Bestandteil eines Abnutzungskrieges ist. Birgit Becker berichtet zunächst aber über die Taktik Russlands, sich die eroberten Städte einzuverleiben.
Nach Angaben russischer Politiker kehrt in den eroberten Gebieten in der Ukraine so etwas wie Normalität zurück. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte ganz im Sprachjargon des Kremls, in den von den Nazis eroberten Gebieten wird friedliches Leben aufgebaut, Wirtschaft und Industrie werden wiederhergestellt, Unternehmen nehmen ihre Arbeit auf. Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser werden wieder geöffnet. Am 24. Mai haben russische Pioniere den Hafen von Mariupol freigeräumt. Spezialisten der Schwarzmeerflotte haben ein versunkenes ukrainisches Grenzschutzschiff aus dem Fahrwasser gezogen. Der Hafen von Mariupol soll nach Angaben des russischen Vizeaußenministers Andrei Rudjenko wieder normal funktionieren. Russland sei in Kontakt mit den Vereinten Nationen und internationale Gespräche über eine Freigabe der ukrainischen Häfen seien nicht ausgeschlossen, ergänzte Rudjenko. Aktuell hat Russland die ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer blockiert. Das beeinträchtigt zum Beispiel die ukrainischen Getreidelieferungen für den Weltmarkt. Russland ist nach einem Bericht der russischen Agentur Interfax bereit, Schiffe mit Nahrungsmitteln aus der Ukraine ausfahren zu lassen. Dazu könnte ein humanitärer Korridor eingerichtet werden, zitiert die Agentur den russischen Vizeaußenminister. Russland werde auch die Möglichkeit eines Gefangenenaustauschs prüfen, sobald die ukrainischen Kämpfer, die sich ergeben hätten, verurteilt worden seien, sagt Rudjenko. Unterdessen laufen weiter heftige Kämpfe im Osten des Landes. Der ukrainische Präsident Zelensky hat seine Landsleute auf weitere Verluste und schwere Wochen vorbereitet. Gleichzeitig macht er erneut klar, Verhandlungen über eine diplomatische Lösung kommen für ihn erst dann in Frage, wenn Russland Bereitschaft zeige, seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen. Wissen Sie, wenn die Ukraine sagt, dass sie kämpfen wird, bis sie alle ihre Territorien zurückholt, dann heißt das nur das eine, nämlich dass sie kämpfen wird, bis sie alle Territorien zurückholt. Es geht um Unabhängigkeit und Souveränität. Nach der Phase des blutigen Krieges können diplomatische Verhandlungen kommen, wenn beide Präsidenten, der russische und der ukrainische, beteiligt sind und weitere Partner. Aber die Verhandlungen können erst dann beginnen, wenn die russische Föderation die Möglichkeit und den Wunsch zeigt, vom blutigen Krieg zur Diplomatie überzugehen. Ein möglicher Schritt wäre es zum Beispiel, den Abzug ihrer Truppen hinter die Konfrontationslinie vor dem 24. Februar zurückzuziehen. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass Russland seine Soldaten aus der Ukraine zurückziehen wird.
Russlands Offensive im Osten. Kräfte werden zusammengezogen und können offenbar Erfolge verzeichnen. Für Christian Mölling, Forschungsdirektor von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, ist das aber noch lange kein Wendepunkt.
Also ich würde da nicht zu voreilig drüber urteilen. Wir haben immer so eine tagesaktuelle Beobachtung des Kriegsgeschehens und so eine Art Wasserstandsmeldung. Das muss aber nicht reflektieren, was die russische Strategie ist und was die ukrainische Strategie ist. Also man muss sich vorstellen, dass es für die Ukraine auch Sinn machen kann, sich einfach ein Stück weit zurückfallen zu lassen und die russischen Streitkräfte möglicherweise wieder zu überdehnen. Alles das sieht man an diesem tagesaktuellen Geschehen halt zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Was man sich vor Augen halten muss, ist, es hat nicht geklappt, innerhalb von 3 Tagen einen Blitzkrieg durchzuführen. Wir sind jetzt in einem Abnutzungskrieg. Das heißt, da geht es um sehr lange Zeiten, die man durchhalten muss. Und da ist ein Tag sicherlich dann nur ein wirklich kurzer Moment in diesem wahrscheinlich noch lange dauernden Konflikt.
Wie schwierig schätzen Sie die Situation gerade für die ukrainischen Streitkräfte ein?
Ich glaube, dass die ukrainischen Streitkräfte eigentlich darauf hoffen können, dass sie weiterhin vom Westen unterstützt werden. Wir sehen, dass jetzt auch zum Beispiel aus den USA moderne Haubitzen im Zulauf sind. Alles das sind Sachen, die, glaube ich, für die nächsten Wochen erstmal Mut machen können. Aber natürlich guckt man auch auf die andere Seite und sieht, dass Russland versucht, alles an die Front zu werfen, was noch da ist. Ich glaube, dass sich die Ukrainer, das haben sie auch in den letzten 3 Monaten gezeigt, sehr gut überlegt haben, wie sie in diesem Konflikt vorankommen wollen und wie sie erfolgreich sein können. Aber sie bleiben natürlich von der Hilfe des Westens abhängig, sei es bei Waffen, Munition und auch bei Treibstoff.
Die Unterstützung mit schweren Waffen aus Deutschland, die lässt ja auf sich warten. Erst hieß es, man habe nichts, dann fand man bei der Industrie noch Restbestände, die erst flott gemacht werden mussten, dann fehlt die Munition. Und jetzt kommt raus, es gibt wohl unter den NATO-Staaten informelle Absprachen zum Verzicht auf die Lieferung bestimmter Waffensysteme an die Ukraine aus Angst vor einem Kriegseintritt. Kennen Sie solche Absprachen, Herr Mölling?
Ich kenne die Absprachen nicht. Das würde jetzt allerdings auch alle wundern, wenn ich geheime Absprachen kennen würde. Ich glaube, das Wichtige hier ist auch eher, den Blick nach vorne zu werfen. Selbst wenn man unter den NATO-Alliierten zum jetzigen Zeitpunkt zu dem Schluss kommt, dass man nicht alles liefern will, dann ist die wesentliche Frage, wenn sich das Blatt deutlich verschlechtert für die Ukrainer, ist man dann bereit, wieder mit stärkeren Waffen ihnen im Grunde genommen unter die Arme zu greifen. Und die deutsche Debatte tut ja gerade so, als ob das quasi eine statisch festgelegte Geschichte ist, die über die Definition von Waffengattungen funktioniert, statt über das Lagebild und die militärische Lage vor Ort. Und ich traue den Amerikanern, Briten und anderen zu, dass sie quasi lageabhängig vor Ort entscheiden. Ich habe eher die Sorge, dass wir in Deutschland uns in einer sehr, wie soll man sagen, fundamentalen Debatte befinden, wo man versucht, solche Prinzipien und Waffenkategorien als Haltepunkte und Sicherheit zu benutzen, statt zu verstehen, dass es darum geht, wenn man der Ukraine wirklich helfen will, dass man angemessen helfen muss und dass das zum jetzigen Zeitpunkt schwere Waffen bedeutet.
Ist man da also noch unentschlossen?
Ich glaube nicht, dass man unentschlossen ist. Ich glaube, man ist zerrissen in der Parteienlandschaft, was das angeht. Wir haben auf der einen Seite interessanterweise ja auch einen Beschluss des Deutschen Bundestages, der ganz klar sagt, dass schwere Waffen geliefert werden können. Die Sorge, dass das zu einer Eskalation beiträgt, ist so eine Art von Folklore oder Allgemeinplatz. Ich sehe zu jetzigen Zeitpunkt nicht, wie das zu einer Eskalation beitragen soll. Und da wird ja immer mit Atomwaffen gedroht. Auch das ist was, wo man sagen muss, das muss man sehr stark qualifizieren. Bevor Russland über die rote Linie des Einsatzes von Nuklearwaffen geht, muss es um Russland sehr schlecht bestellt sein. Und das ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht.
Aber es ist ja schon komisch, andere Länder wie die USA oder Großbritannien, die helfen mit schwerem Gerät, mit Panzern und dergleichen. Aber aus Deutschland heißt es jetzt, wir haben diese NATO-Absprachen. Die USA und Großbritannien, die sind ja auch in der NATO.
Ich glaube, dass erstens muss man feststellen, dass die USA und auch Großbritannien bislang keine Kampfpanzer geliefert haben. Und darum geht es, glaube ich, in dieser Debatte, keine Kampfpanzer und keine modernen Schützenpanzer. Das heißt aber nicht, dass die USA und andere auch nicht zu dem Schluss kommen können, dass man sagt, okay, wir liefern die jetzt. Was aus der Debatte so ein bisschen verschwunden ist, aber aus meiner Sicht immer noch ein valides Argument ist, wie schnell können die ukrainischen Streitkräfte solche Systeme beherrschen? Hilft das dann überhaupt noch? Aber was wir in Deutschland überhaupt nicht haben, ist genau diese Debatte. Wie wollen wir in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich den Ukrainern helfen? Wir hören zurzeit immer nur, was alles nicht geht. Das ist aber kein Plan, wie man der Ukraine helfen will, ihr Territorium zurückzugewinnen. Und das scheint ja doch erklärtes Ziel der Bundesregierung zu sein. Also von daher nochmal, es gibt zum jetzigen Zeitpunkt de facto keine Lieferung. Die Frage ist, ist man bereit, wenn es soweit ist, dass es notwendig wird, weil auch zum Beispiel alle sowjetischen Materialien verbraucht sind, dann tatsächlich westliches Material zu liefern? Und ich glaube, da haben zurzeit alle ein großes Fragezeichen, weil man der Bundesregierung zum jetzigen Zeitpunkt glaubt, nicht mehr wirklich vertrauen zu können.
Angesichts der tagesaktuellen Lage, über die wir schon gesprochen haben, könnte es denn sein, dass diese Waffen dann ohnehin zu spät kommen?
Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, dass diese Waffen zu spät kommen, weil man dann im Grunde genommen die Last der Geschichte tragen wird. Also was wir hier gerade sehen, ist immer noch eine historische Phase, nicht nur in der sich die europäische Sicherheitsordnung befindet, sondern auch eine historische Phase im Blick auf die deutsche Verantwortung. Wir haben nicht nur Russland gegenüber eine Verantwortung, was ja lange Zeit in den Vordergrund gestellt worden ist, sondern wir haben auch eine Verantwortung den Ukrainerinnen und Ukrainern gegenüber. Und wenn das die Folge wäre, dass es wegen innenpolitischer Querelen Deutschland nicht in der Lage ist, so zu helfen, wie es eigentlich hätte helfen können, dann wäre das sicherlich etwas, was wir für die nächsten Jahre und Jahrzehnte mit uns rumtragen würden.
Seit 3 Monaten dauert dieser Krieg bereits an. Bundesaußenministerin Baerbock hat vor einer Kriegsmüdigkeit in den westlichen Staaten gewarnt. Erkennen Sie eine Kriegsmüdigkeit derzeit?
Ja, ich würde es mal an der medialen Aufmerksamkeit festmachen. Wir haben ja einen ganz besonderen Moment gehabt, nämlich den 9. Mai, der Tag des Sieges, wie er in Russland heißt, wo alle darauf hinspekuliert haben, in den Medien, die Medien mit uns zusammen, dass da etwas ganz Besonderes kommen würde. Und dann kam gar nichts. Und wir sehen, so habe ich es zumindest wahrgenommen, danach doch ein deutliches Abnehmen an Interesse. Ob Moskau daraus seine Schlüsse gezogen hat, kann ich nicht sagen. Aber es ist normal, dass man irgendwann versucht, auch in der medialen sozusagen Aufmerksamkeit und Bandbreite in eine Art Normalzustand zu kommen. Wir haben jetzt auf der anderen Seite Neuigkeiten über die Affenpocken. Das heißt, es gibt immer wieder neue Themen, die reindrängen und die teilweise grauenhaften Geschichten des Krieges natürlich dann verdrängen.
Also es ist auch hier eine Art Abnutzung zu erkennen.
Ja, das haben wir in den letzten Jahren immer wieder bei solchen Krisen erlebt, dass man irgendwann auch den Wunsch nach Normalität oder vielleicht auch nach nicht mehr hören können hat. Oder es liegt daran, dass die Lage so komplex und verwirrend ist, dass die Leute möglicherweise nicht mehr zuhören. Aber das ist jetzt eine rein subjektive Einschätzung von meiner Seite.
Der Verteidigungs- und Sicherheitsexperte von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Christian Mölling, hier im Deutschlandfunk im Interview. Zur Zurückhaltung Deutschlands bei der Lieferung von schweren Waffen in die Ukraine sagte die Europaabgeordnete Viola von Kramon von den Grünen hier im Deutschlandfunk.
Ich bin seit 1996 in der Ukraine und habe dort immer nur wohlwollende Stimmen, trotz der Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkriegs von den Ukrainerinnen und Ukrainern über Deutschland gehört. Jetzt hat man nur noch Verachtung für uns übrig, wirklich nur noch Verachtung.
Die grüne Europaabgeordnete Viola von Kramon. Deutschlandfunk, Sie hören die Tageszusammenfassung, 23.27 Uhr. Ein einmaliger Blick in einen Polizeistaat, in dem die muslimische Minderheit der Uiguren seit Jahren systematisch unterdrückt wird. Die Enthüllung unter dem Namen Xinjiang Police Files eines internationalen Rechercheteams. Sie werfen nun erneut ein Schlaglicht auf die Situation in China, mit dem sich auch die Bundesregierung auseinandersetzen muss. Markus Wolf.
Nach der gestrigen Veröffentlichung der Xinjiang Police Files werden die Rufe nach verstärkten Sanktionen gegen die chinesische Regierung und die kommunistische Partei lauter. Der Grünen-Politiker und Vorsitzende der China-Delegation des EU-Parlaments, Reinhard Bütikofer, betont im Deutschlandfunk:
Ich bin nicht überrascht und trotzdem macht es einen großen Unterschied, dass wir jetzt diese Bilder des Grauens sehen.
Bütikofer plädiert für schärfere Sanktionen, vor allem gegen die verantwortlichen Personen in der Provinz Xinjiang. Seine Parteikollegin, Außenministerin Annalena Baerbock, ist schockiert über die Veröffentlichung.
Das ist nichts, wo man drüber hinweggehen kann und das ist auch nichts, worüber man schweigen kann.
In einer einstündigen Videokonferenz mit ihrem chinesischen Amtskollegen Wang Yi fordert Baerbock gestern eine transparente Aufklärung der Vorwürfe. Gleichzeitig erhöht die Veröffentlichung auch den Druck auf die Bundesregierung und ihre China-Politik. Für die China-Expertin von Amnesty International, Theresa Bergmann, sind die Leaks der Beweis einer Situation, die man schon lange anprangert.
China begeht hier zweifelsfrei Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und zwar mindestens mit Blick auf die Punkte Folter und andere Misshandlungen, Inhaftierung und Verfolgung.
Die Menschenrechtsorganisation appelliert an die Ampelkoalition, in ihrer China-Politik Konsequenzen zu ziehen. Auch aus der Opposition wird inzwischen Kritik an der Regierung laut. Der CDU-Abgeordnete Michael Brandt, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäre Hilfe im Bundestag gegenüber dem Deutschlandfunk.
Das sind nicht die ersten Berichte. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wann die Politik endlich darauf reagieren will in Deutschland und in Europa. Und ich wundere mich auch über die Außenministerin, dass sie jetzt nach diesen Berichten Fassungslosigkeit zeigt und anschließend erklärt, China müsse sich jetzt positionieren. Genau andersrum wird ein Schuh raus. Wir müssen uns endlich positionieren.
Die Veröffentlichung fällt zeitlich zusammen mit dem Besuch der UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet in der Uigurenregion und erhöht auch den Druck auf die Vereinten Nationen. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der UN-Kommissarin sagt der chinesische Präsident Xi Jinping, Menschenrechtsangelegenheiten sollten nicht instrumentalisiert werden und die Entwicklung der Menschenrechte in China muss zu unseren nationalen Bedingungen passen. Vertreter der Uiguren fordern Bachelet auf, bei ihrer Reise nicht zum Propagandawerkzeug der chinesischen Regierung zu werden. Diesen Vorwurf müssen sich auch deutsche Unternehmen gefallen lassen, die weiter in Xinjiang aktiv sind.
Es haben sich viele europäische Firmen aus Russland zurückgezogen, wegen Putins Überfall auf die Ukraine. Warum können sich europäische Firmen, auch deutsche Firmen, ich benenne Volkswagen, ich benenne BASF, warum können die sich nicht aus Xinjiang zurückziehen?
Fragt Grünen-Politiker Bütikofer. Finanzminister Christian Lindner unterstreicht gegenüber dem Handelsblatt, es darf keine Sanftmütigkeit aufgrund wirtschaftlicher Interessen geben. Es sei deshalb ein Gebot der ökonomischen Klugheit, die deutschen wirtschaftlichen Beziehungen rasch zu differenzieren. Sowohl VW als auch BASF betreiben weiter Werke in der Region Xinjiang.
Und als Reaktion auf die Xinjiang Police Files hat der chinesische Präsident Xi die Bilanz seines Landes beim Thema Menschenrechte verteidigt. Ruth Kirchner.
Staats- und Parteichef Xi Jinping sprach sich gegen eine, wie er es nannte, Politisierung der Menschenrechte aus. Länder bräuchten keine gängelnden Lektoren, sagte er in einem Videogespräch mit der UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet in Peking. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums äußerte sich ähnlich und wies die neuen Vorwürfe entschieden zurück. Außenamtssprecher Wang Wenbin sprach von Desinformation und Lügen, die dazu dienten, Chinas Image zu beschädigen. Die Berichte haben international für Empörung gesorgt. Vizekanzler Habeck kündigte an, dass Deutschland stärker auf Distanz zu China gehen wolle. Der chinesische Außenamtssprecher sagte dazu, von den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und China profitierten beide Seiten. Er hoffe, dass die Bundesregierung die Menschen nicht in die Irre führen und nicht ihren eigenen Interessen schaden werde, sagte Wang Wenbin. China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner. Im vergangenen Jahr wurden zwischen beiden Ländern Waren im Wert von 245 Milliarden Euro gehandelt.
Und wir machen weiter mit unseren Nachrichten in Kurzform. Delegationen Finnlands und Schwedens haben in der Türkei Gespräche über ihre geplanten NATO-Beitritte geführt. Der Sprecher des türkischen Präsidenten macht klar, dass dies nur unter konkreten Bedingungen voranschreiten werde. Uwe Lüb.
Wir haben positive Signale empfangen, sich zu bewegen, so der Sprecher von Präsident Erdogan Kallen nach den Gesprächen mit Delegierten aus Schweden und Finnland über deren möglichen NATO-Beitritt. Konkret meint Kallen damit, dass wieder Waffenlieferungen an die Türkei möglich werden könnten. Außerdem habe die Türkei ihren Standpunkt klar gemacht, dass nicht nur die PKK eine Terrororganisation sei, sondern auch die syrische YPG und die kurdische Partei in Syrien PYD. Die Türkei habe in der Vergangenheit Beweise dafür vorgelegt, die aber ignoriert worden seien. Die Einschätzung der NATO, wonach nur die PKK als Terrororganisation einzustufen sei, sei 1999 getroffen worden und ein Fehler. Außerdem beklagte Kallen, dass die Türkei mehrere Anträge an Finnland und Schweden gerichtet habe, etwa kurdische Extremisten auszuliefern. Die Länder hätten aber nicht reagiert. Einen Termin für weitere Gespräche, so Erdogans Sprecher, gäbe es nicht. Die schwedischen und finnischen Delegierten würden nun mit ihren Regierungen sprechen, dann sehe man weiter.
Die EU-Kommission will den Zugriff auf Vermögen russischer Oligarchen erleichtern. Astrid Korall.
Seit Ende Februar hat die EU im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine Sanktionen gegen mehrere hundert Personen und 30 Unternehmen in Russland erlassen. Und dabei laut der EU-Kommission Vermögenswerte wie Konten, Immobilien, Yachten oder Autos im Wert von fast 10 Milliarden Euro eingefroren. Schon länger kursiert in der EU die Idee, dieses Geld zu beschlagnahmen und für den Wiederaufbau in der Ukraine zu nutzen. Möglich machen will das die EU-Kommission mit ihren heutigen Vorschlägen. Diese sehen unter anderem vor, dass das Vermögen eingezogen werden kann, wenn jemand gegen die EU-Sanktionen verstößt, wenn also etwa ein Oligarch versucht, es zu verstecken. Weil eine solche Beschlagnahmung in einigen EU-Ländern bislang rechtlich nicht möglich ist, soll zunächst die Umgehung von Sanktionen in die Liste der EU-Verbrechen aufgenommen werden, damit sie in allen Mitgliedstaaten verfolgt und bestraft werden kann. Rechtliche Bedenken gegen die Beschlagnahmung von Vermögen haben viele Länder, auch Deutschland. Der Europaabgeordnete Markus Ferber von der CSU übte deutliche Kritik an den Vorschlägen der Kommission. Er hat Zweifel, dass die Ideen jemals umgesetzt werden.
Nach einem Polizeieinsatz in einem Armenviertel in Rio de Janeiro hat sich die Zahl der Opfer auf 24 Tote erhöht. Anna Herberg.
Es handelte sich um einen der folgenschwersten Zwischenfälle der jüngeren Geschichte bei einer Polizeiaktion in Rio. Ziel des Einsatzes in der Favela Villa Crucedo war nach Polizeiangaben, Chefs des Verbrechersyndikats Comando Vermelho, des Roten Kommando, festzunehmen, die sich in der relativ kleinen Favela versteckt haben sollen. Dabei sei die Polizei angegriffen worden und hätte das Feuer erwidert. Mindestens 13 der Toten seien Kriminelle gewesen. Eine Bewohnerin sei von einem Querschläger getroffen worden, gaben die Behörden an. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Die Polizei beschuldigte außerdem den obersten Gerichtshof, verantwortlich dafür zu sein, dass mehr Kriminelle in Rios Armenvierteln Zuflucht suchen. Grund sei die Entscheidung des Gerichtshofes, dass Polizeieinsätze in Favelas während der Corona-Pandemie eingeschränkt werden sollten. In keinem anderen Land der Welt kommen so viele Menschen bei Polizeieinsätzen ums Leben wie in Brasilien. Menschenrechtler kritisieren schon seit langem die Brutalität der Polizei in Rio.
Der amerikanische Pharmakonzern Pfizer will fast 2 Dutzend seiner Produkte in den ärmsten Ländern der Welt zum Selbstkostenpreis anbieten. Antje Passenheim.
Dazu zählen auch das Corona-Medikament Paxlovid sowie der Impfstoff, den Pfizer zusammen mit der Mainzer Firma BioNTech entwickelt hat. Wie das Unternehmen in New York mitteilte, liefert es unter anderem auch ein Brustkrebsmittel in die 45 ärmsten Länder. Es gehört zu den umsatzstärksten Arzneien von Pfizer. Insgesamt umfasst die Liste 23 Medikamente und Impfstoffe zur Behandlung von Infektionskrankheiten, bestimmten Krebsarten sowie seltenen und entzündlichen Krankheiten. Die Länder umfassen den größten Teil Afrikas und einen Großteil Südostasiens. Sie sollen in ein sogenanntes Abkommen für eine gesündere Welt einbezogen werden, das auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos angekündigt worden ist. Dort versprach Pfizer-Chef Albert Bourla, wenn der Konzern neue Medikamente und Impfstoffe auf den Markt bringe, würden diese ebenfalls zu einem gemeinnützigen Preis auf die Liste der gelieferten Arzneimittel aufgenommen. Er verwies auf die mangelnde Gesundheitsinfrastruktur in einigen Ländern, die die Verteilung des Covid-Impfstoffs erschwerte. Das neue Abkommen habe diese Problematik im Blick.
Am US-Aktienmarkt hat sich nach 2 turbulenten Handelstagen wieder etwas Zuversicht breit gemacht. Die wichtigsten Indizes schlossen teils recht deutlich im Plus. Entgegen aller Vorzeichen hat das auch auf den deutschen Aktienmarkt abgefärbt. Nikolaus Buschlüter.
Auch wenn morgen ein gesetzlicher Feiertag ist, auf dem Frankfurter Parkett wird auch morgen gehandelt, allerdings nur bis 20 Uhr. Für Börsianer ist Christi Himmelfahrt kein Grund, sich auszuruhen. Die schlechten Vorzeichen von heute dürften allerdings auch morgen noch gelten und so manchem Anleger die Lust am Kaufen oder Verkaufen verderben. Stark steigende Energiepreise, stockende Lieferketten und der Ukraine-Krieg sorgen nicht nur an den Börsen für trübe Stimmung, auch die deutsche Konjunktur gerät zusehends ins Schleudern. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs von Januar bis März gerade mal um 0,2%. Dieses Mini-Wachstum verhinderte zwar eine Rezession in Deutschland, doch schon im laufenden Quartal könnte die Wirtschaft schrumpfen, vermuten nicht wenige Volkswirte. Hilfe kommt diesmal auch nicht von den deutschen Verbrauchern. Deren Konsumlaune befinde sich angesichts der hohen Inflation auf einem absoluten Tiefpunkt, konstatiert das Marktforschungsinstitut GfK. Und das werde sich auch nicht wesentlich ändern, bis der Krieg in der Ukraine beendet sei. Nur der Arbeitsmarkt in Deutschland bleibt robust. Das Münchner IFO-Institut meldet, deutsche Unternehmen planten vermehrt, neue Beschäftigte einzustellen. Unterstützt von einem freundlichen Handelsstaat an der Wall Street hieft sich der DAX doch noch auf 14.007 Punkte. Das ist rund 0,5% mehr als gestern.
CO2-Ausstoß hat seinen Preis. Seit Anfang letzten Jahres gilt der nationale Emissionshandel auch für die Bereiche Verkehr und Gebäude. Der Treibhausausstoß soll so reduziert werden. Beim Wohnen müssen Mieter die neue Klimaabgabe fürs Heizen bislang allein zahlen. Die Bundesregierung will jetzt auch die Vermieter stärker an der Klimaabgabe beteiligen. Der aktuelle Vorschlag dazu wird aber von allen kritisiert. Warum? Panayotis Gavrilis.
10 Stufen soll es geben. Bei einem Haus mit einer sehr schlechten Energiebilanz übernehmen Vermieterinnen und Vermieter 90% des CO2-Preises, 10% die Mieterinnen und Mieter. Stößt hingegen ein Gebäude im Jahr wenig CO2 pro Quadratmeter aus, müssen Vermietende nichts zahlen, weil die Mietenden zu 100% die Kosten übernehmen. Wer mietet, soll motiviert werden, Energie zu sparen, und wer vermietet, soll motiviert werden, energetisch zu sanieren. Das Ziel, den Gebäudebereich klimaneutral machen.
Das ist eine gute Nachricht für die Mieterinnen in Deutschland.
So Bundesbau- und Wohnministerin Clara Geifitz. In der Tat, auf diesen Tag haben Mieterinnen und Mieter lange warten müssen. Aufteilungspläne der Vorgängerregierung endeten ohne Ergebnis im Streit. Die Folge, die CO2-Kosten für vergangenes und dieses Jahr tragen die Mieterinnen und Mieter alleine. Klimaschutzminister Robert Habeck zeigt sich zufrieden mit dem geplanten Stufenmodell.
Die Regelung ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Status quo. Im Moment ist es ja so, dass die Mieter den CO2-Preis komplett tragen müssen. Das ist aber nicht der Sinn des CO2-Preises nie gewesen, sondern er zielt ja darauf, den CO2-Ausstoß zu verringern, also im Gebäudebereich die Sanierungsrate zu erhöhen.
Das Stufenmodell betrifft bundesweit ca. 13,6 Millionen Wohnungen. Genau dort, wo Brennstoffe wie Gas oder Heizöl verwendet werden, die mit einem CO2-Preis belegt sind. Wenn ein Wohngebäude bereits direkt oder indirekt mittels Fernwärme oder Wärmepumpe mit erneuerbaren Energien versorgt wird, fällt es nicht unter die Stufenregelung. Handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude, kann der Vermieteranteil an den CO2-Kosten sogar komplett entfallen. Die nötigen Daten zum Kohlendioxidausstoß sollen über die Heizkostenabrechnung ermittelt werden. Energieversorger werden verpflichtet, diese Daten zu erheben und anzugeben.
Dann schaut man in eine Tabelle und dann hat man im Prinzip die Stufe ermittelt. Das ist also relativ einfach,
sagte der am Gesetzentwurf mitbeteiligte Bundesjustizminister Marco Buschmann. Der Verbraucherzentrale Bundesverband kritisiert hingegen, die CO2-Grenzwerte seien intransparent. Und Streit scheint bereits vorprogrammiert. Unsicherheiten seien nicht auszuschließen, heißt es im Gesetzentwurf. Dies könne in vereinzelten Fällen zu vermehrtem Beratungsbedarf bis hin zu einer gerichtlichen Klärung führen. Auch die Bundesdirektorin des Deutschen Mieterbundes, Melanie Weber-Moritz, reagiert mit Unverständnis. Etwa, warum Mieterinnen und Mieter bei den energetisch schlechtesten Gebäuden noch etwas zahlen müssen. Sie sieht in dem ganzen Konzept nur weitere Belastungen für Mieterinnen und Mieter.
Wir halten die Beteiligung der Mieterinnen und Mieter beim CO2-Preis für nicht zielführend, weil die Lenkungswirkung im Gebäudesektor kann nur von den Vermietern erreicht werden. Nur die Vermieter entscheiden darüber, welche Heizung eingebaut werden soll und ob Wärme gedämmt wird. Und das sind die großen Hebel, um die CO2-Reduktion zu erreichen.
Hinzu komme, so Weber-Moritz, eine weitere Belastung. Mit jeder energetischen Sanierung, die den Vermieteranteil beim CO2-Preis drücke, würden die Kosten hingegen dafür über die Modernisierungsumlage auf die Mieterinnen und Mieter übertragen werden. Nun muss der Bundestag sich mit dem Gesetz beschäftigen, damit es wie geplant zum 1. Januar 2023 in Kraft treten kann.
Wer Kinder hat, der muss auch vom Staat entlastet werden. Eltern mit mehreren Kindern müssen nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts weniger für die gesetzliche Pflegeversicherung zahlen als kleinere Familien und Kinderlose. Dazu Gudula Geuter.
Eltern mehrerer Kinder müssen bei den Beiträgen zur gesetzlichen Pflegeversicherung stärker als bisher entlastet werden. Nach der heutigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts folgt das aus der Logik des verfassungsrechtlichen Gleichheitssatzes. Jonas Heimbach, Sprecher des Bundesverfassungsgerichts.
Bei den Beiträgen zur sozialen Pflegeversicherung werden Eltern mit mehreren Kindern gegenüber Eltern mit weniger Kindern benachteiligt. Es bleibt unberücksichtigt, dass der wirtschaftliche Erziehungsaufwand mit wachsender Kinderzahl steigt.
Insofern haben die Verfassungsbeschwerdeführer nach jahrelangem gerichtlichen Streit Erfolg. Kläger und unterstützende Verbände äußerten sich nach der Entscheidung trotzdem enttäuscht. Denn an sich wollten sie weit mehr erreichen, geringere Beiträge im gesamten Sozialversicherungsrecht. Das aber lehnten die Richter des ersten Verfassungsgerichtssenates heute ab. Hintergrund ist eine Entscheidung dieses selben ersten Senats aus dem Jahr 2001. Damals hatten die Richter gefordert, dass die Erziehungsleistung stärker berücksichtigt wird. Als Grund nannten sie auch damals den Gleichheitssatz, Eltern würden schlechter gestellt als Kinderlose, weil sie praktisch zweimal belastet würden. Einmal durch die Beiträge, die sie zahlen, zum anderen aber durch die Erziehungsleistung und damit verbundene Kosten und materielle Einbußen. Letztendlich trage diese Erziehungsleistung bei einer umlagefinanzierten Versicherung zum Erhalt des Systems bei. Die konkrete Entscheidung bezog sich damals auf die Pflegeversicherung. Gleichzeitig gaben die Richter dem Gesetzgeber aber auf, mögliche Folgen für Renten- und Krankenversicherung zu prüfen. Der Gesetzgeber änderte daraufhin die Beiträge zur Pflegeversicherung. Kinderlose zahlen seitdem ab dem 23. Lebensjahr einen Zuschlag, erst in Höhe von 0,25%, seit Anfang dieses Jahres 0,35%. In der Kranken- und Rentenversicherung wurde bei den Beiträgen nicht unterschieden. Allerdings, darauf weisen die heutigen, durchweg anderen Mitglieder des Senats nun hin, hat sich seit 2001 insgesamt viel getan bei der Unterstützung von Familien. Der sogenannte generative Beitrag würde auch in den anderen Versicherungszweigen berücksichtigt, wenn auch auf andere Weise. In der Rentenversicherung durch die Anrechnung der Kindererziehungszeiten, in der Krankenversicherung dadurch, dass Kinder ohne zusätzliche Beiträge mitversichert seien. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte zu, dass der heute veröffentlichte Beschluss, wie von den Richtern gefordert, bis Juli kommenden Jahres umgesetzt wird. Und Lauterbach fügte hinzu, die Pflegeversicherung müsse insgesamt solider finanziert werden. Auch das werde angegangen. Die CDU-Abgeordnete Mareike Lotte-Wulff zeigte sich zufrieden mit der Entscheidung.
Das Urteil ist ein wichtiges Signal, dass kinderreiche Familien in dieser Gesellschaft mehr Berücksichtigung finden müssen und ihr Beitrag zu unserer Gesellschaft mehr gewertschätzt werden muss.
Enttäuscht dagegen äußerte sich der Familienbund der Katholiken. So erfreulich die Entscheidung zur Pflegeversicherung sei, so sehr betreffe sie nur den unbedeutendsten Teil der Sozialversicherung, so Verbandspräsident Ulrich Hoffmann. Der Deutsche Kinderschutzbund setzt umso mehr auf eine existenzsichernde Kindergrundsicherung. Präsident Heinz Hilgers erklärte, mit ihr würde das Armutsrisiko von Familien deutlich verringert.
Krieg und Krisen auf der ganzen Welt. Wann, wenn nicht jetzt, könnte die Kirche einen wertvollen Beitrag dazu leisten, um dabei zu helfen, damit klarzukommen? Raum dafür gibt es ganz exponiert seit heute auf dem Katholikentag in Stuttgart, 4 Tage lang, zum ersten Mal wieder in Präsenz seit der Corona-Pandemie. Vom Auftakt Kirsten Dietrich aus Stuttgart.
Schlossplatz in der Stuttgarter Innenstadt. Ein lauer Maiabend, eine saftig grüne Wiese. Die Musik klingt vertraut, die Menschen tragen vernünftiges Schuhwerk und auf dem Podium spricht der Bundespräsident.
Auch auf diesem Katholikentag wird inständig für den Frieden gebetet werden. Und ich bete mit euch. Aber ich fordere Russland auch auf, respektieren Sie die Souveränität der Ukraine. Stellen Sie die Kampfhandlungen ein. Herr Putin, beenden Sie das Leid und die Zerstörung in der Ukraine. Ziehen Sie Ihre Truppen zurück.
So Frank-Walter Steinmeier zur Eröffnung des Katholikentags. Der Bundespräsident ermutigte die katholische Kirche dazu, eigene Akzente in der Gesellschaft zu setzen. Er mahnte allerdings auch den Vertrauensverlust durch die schleppende Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und Missbrauch an. Die letzte kirchliche Großveranstaltung fand rein digital statt, der Ökumenische Kirchentag letztes Jahr. Insofern sind die Veranstalter dieses Katholikentags erleichtert, dass ihr Treffen in Stuttgart nun wirklich vor Ort stattfinden kann, sagt Irmestetter Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken.
Wir möchten, dass Menschen sich wieder direkt begegnen können, Leben teilen können, wie es das Leitwort dieses Katholikentags sagt.
Die teilnehmenden Zahlen bleiben allerdings deutlich hinter denen des letzten Katholikentags zurück. 19.000 Dauergäste haben sich bis jetzt angemeldet, dazu 6.000 Besucher nur für einen Tag.
Ich denke allerdings, dass es zu kurz gesprungen wäre, das allein auf den Faktor Pandemie zu verbuchen. Ich deute auch, dass die Situation, in der wir uns als katholische Kirche befinden, durchaus eine krisenhafte Situation, dass auch das einen Faktor bildet. Und es ist bestimmt kein Zufall, dass wir im Programm über 30 Veranstaltungen zu den drängenden Reformfragen in der katholischen Kirche haben.
Damit meint Stetterkarp Veranstaltungen, die direkt Streitfragen des innerkirchlichen Reformprozesses Synodaler Weg aufgreifen. Fragen nach Machtverteilung, Homosexualität und vor allem Missbrauch und sexualisierter Gewalt. Dazu stehen immerhin 12 Veranstaltungen im Programm. Neben internen Streitpunkten will der Katholikentag aber auch die drängenden außerkirchlichen Probleme anreißen. Nachhaltigkeit, Klimawandel und natürlich den Krieg in der Ukraine und die Suche nach friedlichen Lösungsmöglichkeiten. Am Freitag ruft der Katholikentag deshalb zu einer Friedensdemo mit Glockenläuten auf. Und die Teilnehmenden, die wollen vor allem eines, endlich wieder gemeinsam ihren Glauben erleben.
Für mich ist der Katholikentag eher ein Ort, die Kirche zu genießen, weil die Krise gibt es schon sehr lange. Und es gibt auch wichtigere Themen, als sich jetzt nur mit der Krise zu beschäftigen. Naturschutz und Klimawandel, und da kann man hier sehr viele Veranstaltungen zu besuchen, die das bearbeiten.
Zusammen zu singen, zusammen zu beten, zusammen zu diskutieren. Vielleicht bekommt man auch wieder einen ganz neuen Sinn oder als Gemeinschaft zu feiern. Die Krise, ich weiß nicht, ob die zu lösen ist. Hier glaube ich nicht.
Soweit der Bericht von Kirsten Dietrich aus Stuttgart. Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf den Tischen. Dieses Sprichwort gibt's auch auf Englisch und so klingt Boris Johnsons Verteidigungshaltung in der Partygate-Affäre. Mit einem Corona-Lockdown feiern die politischen Führungskräfte in London 16 Partys und brechen dabei Corona-Schutzmaßnahmen. Und Premier Johnson will davon nichts gewusst haben und nicht mal dabei gewesen sein. Ein Untersuchungsbericht zeigt jetzt das Ausmaß der Feierlaune und der Sorglosigkeit in der Downing Street und lassen einen darüber grübeln, wie kann Boris Johnson wirklich damit durchkommen.
Augen zu und durch, Boris Johnson hofft auch diesen Sturm zu überstehen. Er sei demütig geworden und habe seine Lektion gelernt. Zum wiederholten Mal entschuldigte sich der Premierminister für Partygate. 16 Mal wurde in der Corona-Zeit am Regierungssitz Downing Street ausgelassen und mit viel Alkohol gefeiert, selbst am Vorabend der Beerdigung von Prinz Philipp. Es herrschte eine Kultur der Trunkenheit und die führenden Kräfte wussten davon. Mehr noch, sie luden teilweise selbst bis zu 200 Personen per Mail zum Trinken ein, um hinterher in SMS-Nachrichten davon zu sprechen, sie seien noch einmal davongekommen. Auf unzähligen Seiten und mit zahlreichen Fotos belegt der lang erwartete Bericht der Spitzenbeamtin Sue Gray, während die Bevölkerung sich isolieren musste, wurde in Downing Street getrunken und gefeiert. Vor der Veröffentlichung des Berichtes hatte die Polizei schon 126 Strafen für 83 Personen wegen Partygate verhängt. Auch gegen Premierminister Boris Johnson, seine Frau Carrie und Finanzminister Rishi Sunak. Die Führungsspitze müsse die Verantwortung übernehmen, schrieb jetzt Gray in ihrem Bericht. Für die oppositionelle Labour Party ist schon lange klar, was das bedeutet. Labour-Chef Keir Starmer: Das britische Volk musste diese Farce ertragen, weil Johnson die Wahrheit nicht zugeben wollte und nicht zurückgetreten ist, als rauskam, dass er gegen das Gesetz verstoßen hat. Boris Johnson denkt nicht im Entferntesten an Rücktritt. Für ihn waren all diese Veranstaltungen Arbeitstreffen, etwa um Mitarbeiter zu verabschieden. Und diese Treffen sind dann ausgerechnet immer, nachdem er verschwunden war, ausgeartet. Er hätte die Führungskräfte seit Veröffentlichung des ersten Teilberichtes in Downing Street im Januar ausgetauscht und jetzt müsse man nach vorne schauen, so Johnson im Unterhaus und auf einer Pressekonferenz am Nachmittag.
I hope very much that now that she has reported, we will be able to move on.
Nach der Veröffentlichung des Berichtes hoffe er weiterzumachen, um sich um die Belange der Briten zu kümmern. Rasant fallende Kaufkraft, Migration, Ukraine-Krieg. Johnson gerierte sich als unentbehrlich, auch wenn einige aus den eigenen Reihen ihm das Vertrauen verweigern, wie der Abgeordnete Tobias Elwood.
I made my position very clear to the Prime Minister. He does not have my support.
Johnson hatte im Unterhaus mehrfach behauptet, die Corona-Regeln seien nicht gebrochen worden, um sich später korrigieren zu müssen. Hatte das Unterhaus belogen? Das prüft jetzt das Privileges Committee. Das wird dauern. Bis dahin gilt es als unwahrscheinlich, dass sich mindestens 54 Tory-Abgeordnete finden, um ein Misstrauensvotum zu verlangen, um ihn zu stürzen. Zunächst ist nur der ethisch-moralische Anspruch vom Sockel gestoßen und Johnson als skrupelloser Narzisst enttarnt worden. Denn wie fragte der Chef der Liberaldemokraten Ed Davey heute im Parlament?
Can the Prime Minister look the British people in the eye and name one person he cares about more than himself?
Gibt es irgendeine Person, die Johnson wichtiger ist als er selbst?
Gute Frage. Jan Altmann hat heute die Presseschau für Sie zusammengestellt. Katja Franke präsentiert sie.
In den USA hat das Massaker an einer Grundschule in Texas eine neue Debatte über schärfere Waffengesetze ausgelöst. Die Nürnberger Nachrichten verweisen auf die Rechtslage. Im Jahr 1791 wurde in Amerika ein kleiner Zusatz in der Verfassung verankert, der bis heute sicherstellt, dass Schusswaffen dort leichter zu erwerben sind als eine Flasche Schnaps. Heute kann ein US-Teenager im Supermarkt eine Waffe erwerben, mit der er binnen Minuten hunderte Schuss abfeuern kann. Die Glocke aus Oelde betont, Amokläufe geschehen in den USA fast regelmäßig. Psychisch gestörte Gewalttäter und Rassisten töten dutzendfach Menschen in Schulen, Kirchen oder, wie zuletzt in Buffalo, im Supermarkt. Leider sind bisher alle Versuche zur Verschärfung der US-Waffengesetze gescheitert. Für Präsident Joe Biden wird es die wohl größte innenpolitische Herausforderung, dieses Problem zu lösen. Die Zeitung Die Welt fragt, was also tun? Zunächst einmal wäre es sinnvoll, wenn die politische Debatte sich nicht auf das Phänomen von Massenmorden und Sturmgewehre beschränken würde. Ein erheblicher Teil der Waffengewalt spielt sich im Kontext der sozialen Spaltung, ökonomischen Benachteiligung und Ghettoisierung innerhalb US-amerikanischer Großstädte ab. Die Neue Osnabrücker Zeitung beleuchtet den Einfluss von Lobbyismus. Sie ist unvorstellbar mächtig, die Waffenlobby NRA mit ihren etwa 5 Millionen Mitgliedern. Sie unterstützte etwa den Wahlkampf von Donald Trump mit umgerechnet rund 27 Millionen Euro. Auch Präsident Joe Biden kennt die politischen Strukturen. Man darf die Prognose wagen, dass sich auch diesmal nichts ändern wird. Der Kölner Stadtanzeiger geht ein auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das eine Neuberechnung der Pflegebeiträge anmahnt. Was die Entlastung von Familien und die Bewältigung der Probleme einer alternden Gesellschaft angeht, sollte die Politik das Urteil schlicht als Mahnung sehen, ihrem Job so gut wie möglich nachzukommen. Eines ist dabei klar: Allein bekommt Deutschland den demografischen Wandel, immer mehr Ältere, nicht ausreichend viele Jüngere, ohnehin nicht in den Griff. Abschließend noch ein Kommentar zur Berichterstattung über Affenpocken. Der Spiegel warnt: Die Stigmatisierung von queeren Communities im Kontext von Epidemien ist generell gefährlich, vor allem für die Gesundheit der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft. Am Beispiel HIV wird das deutlich. So waren in England zuletzt erstmals mehr heterosexuelle Menschen vom HIV-Virus betroffen als schwule oder bisexuelle Menschen. Um die aktuelle Ausbreitung der Nagetierpocken, aber auch anderer Infektionskrankheiten einzudämmen, braucht es also eine ganzheitliche, stigmatisierungsfreie und wissenschaftsbasierte Betrachtung.
Danke, Katja Franke, für die Presseschau. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Danke Ihnen fürs Zuhören. Hier folgt Fazit Kultur vom Tage mit meiner Kollegin Susanne Burkhardt. Im Namen des gesamten Spätdienstes sage ich Danke und gute